Deutschlandfunk. Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen.
Sieben Uhr fünfzehn, Viertel nach sieben, noch einmal einen schönen guten Morgen. 7.35 Uhr, 5 Minuten nach halb acht, Zeit für unseren Länderblick. Als mit der Währungsunion vor nunmehr 5 Jahren in den neuen Bundesländern der Startschuss für den Eintritt in die Marktwirtschaft fiel, da hatte das heutige Sachsen-Anhalt die vermeintlich schlechteste Ausgangslage. Jede dritte Person zwischen Harz und Heide verlor faktisch ihren Job. Um dem abzuhelfen, setzte die Landesregierung Geld ein und verabschiedete Gesetze, die für einen stabilen Mittelstand sorgen sollten. 100.000 Unternehmensgründer wagten den Sprung in die Selbstständigkeit. Ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, wie Christiane Breuer an 3 Beispielen dokumentiert.
Wolfgang Eggers, ein gut aussehender, graumelierter Maschinenbauingenieur, hatte in Kalförde einen kleinen Werkzeugbetrieb mit 5 Angestellten. Zu DDR-Zeiten war er mit Aufträgen gut ausgelastet. Nach der Wende allerdings musste er sich selbst um Arbeit kümmern. Und weil er das nie gelernt hatte, war er ziemlich erfolglos.
Ich habe beispielsweise mal im Ruhrgebiet annonciert, in einer im gesamten Ruhrgebiet erscheinenden Zeitung. Und darauf ist ein einziger Anruf gekommen. Und mit dem Betrieb bin ich also heute noch in Verbindung, aber es ist noch nicht ein einziger Auftrag daraus entstanden.
Konsequenz für Wolfgang Eggers: Er gab seinen Betrieb, den er gerade erst mit CNC-Maschinen auf Weststandard umgerüstet hatte, auf.
Dazu ist man Unternehmer, dass man dann etwas unternimmt. Und wenn es auch nur das saubere Ende einer Firma ist.
Geblieben sind ihm horrende Schulden, an denen er noch mindestens 15 Jahre abbezahlen wird. Inzwischen ist er stellvertretender Leiter der Wirtschaftsförderung von Sachsen-Anhalt, berät niederlassungswillige Firmen und gibt ihnen Tipps aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen. Christian Hieber aus Haldensleben war mit dem Tag der Währungsunion sozusagen als Senkrechtstarter in das Geschäft mit Computern eingestiegen. Im ersten halben Jahr machte er 1 Million, im zweiten 2,6 Millionen, im dritten sogar 5 Millionen Mark Umsatz. Er beschäftigte 15 Angestellte und eröffnete eine Zweigniederlassung in Kiel. Seine Firmenphilosophie war von Anfang an auf Qualität ausgerichtet.
Ich habe vom ersten Tag an ausschließlich Markenwaren verkauft und bin nicht diesem Hang der Zeit gefolgt, dass die Bürger hier erstmal Billigware brauchen.
Hiebers Rechnung ist aufgegangen. Auch wenn er seinen Umsatz inzwischen halbiert hat, schließlich hat ja inzwischen jedes Büro eine EDV-Anlage, so kann er doch auf einen breiten und treuen Kundenstamm rechnen, der seine Beratung und seinen Service in Anspruch nimmt. Er hat alle Angestellten behalten. Seine Eigenkapitaldecke ist allerdings sehr dünn und die schlechte Zahlungsmoral seiner Kunden schränkt seine Bewegungsfreiheit ein.
Ich habe alle Gedanken an Firmenvergrößerung oder Erweiterung gestrichen. Ich glaube, dass wir als mittelständisches Unternehmen mit eben dieser Beschäftigtenzahl von 15 Angestellten, das ist also Stammpersonal, das hochqualifiziert ist, eine solide Basis haben für die nächsten Jahre.
Ute Mock hat vor 5 Jahren in einem winzigen Geschäft in der Magdeburger Innenstadt eine Parfümerie eröffnet, fast ohne Eigenkapital, aber mit eisernem Durchsetzungsvermögen. Als Alternative blieb ihr und ihrem Mann nur der Weg in die Arbeitslosigkeit. Die damals erste Parfümerie in Magdeburg, eine Oase der Farben und Düfte inmitten der grauen Fassaden, wurde rasch bekannt und beliebt. Die gepflegte, lebhafte 50-Jährige bot jedem Kunden eine sehr persönliche Beratung an.
Bei uns ist man noch neugieriger als in den alten Bundesländern. Menschen stehen selbst in diesem kleinen Geschäft wie in einem Wunderland und sagen, ja, diese Fülle an Ware, ja.
Heute profitiert Ute Mock von den vielen persönlichen Beziehungen, die sie zu den Stammkunden aufgebaut hat. Noch einmal würde sie aber den Sprung ins eiskalte Wasser des selbstständigen Unternehmertums nicht wagen. Zu viele schlaflose Nächte, sagt sie, zu viel Existenzängste. Doch mit dem Erreichten ist sie vollauf zufrieden.
Es ist also auch ein Stück Lebensqualität, was man eigentlich so rüberbringen kann. Und wenn ich also so mal gar nicht gut drauf bin morgens, aber wenn ich hier die Tür aufschließe, die Geschäftstür, dann sage ich mal, ich bin da. Das ist also für mich eine richtig schöne Welt.
Im Länderblick heute aus Sachsen-Anhalt ein Beitrag von Christiane Breuer. Es wird 7.40 Uhr, 20 vor 8.
Auch 3 Jahrzehnte nach den ersten Atomkraftwerken in Deutschland gibt es dort noch immer kein Endlager für den hochradioaktiven Abfall, für diese Stromerzeugung, wie es weltweit kein solches Endlager gibt. Die deutsche Regierung hat angeordnet, im niedersächsischen Gorleben, dort wo sich jetzt schon ein Zwischenlager befindet, Probebohrungen zur Errichtung eines Endlagers durchzuführen. Der Protest in der Region gegen jegliche Atommülllagerung, ob zwischen oder end, ist groß. Man erinnert sich nur an die jüngsten Demonstrationen gegen die sogenannten Castor-Atommülltransporte ins Zwischenlager. Jetzt werden alternative Standorte genannt von der deutschen Umweltministerin Angela Merkel. Aus Bonn, Wolfgang Werth.
Frühestens im Jahr 2010 sind jene geologischen Tiefenbohrungen abgeschlossen, die entscheiden sollen, ob Gorleben tatsächlich zum Endlager für den jahrtausendelang strahlenden Atommüll wird. Die deutsche Umweltministerin Angela Merkel ist auch nach wie vor zuversichtlich, dass das atomare Endlager Gorleben zustande kommt. Sie will sich nur aufhalten lassen, wenn bei den noch mindestens 15 Jahre dauernden Untersuchungen wissenschaftlich-geologische Gründe auftauchen, die gegen ein derartiges Projekt sprechen. Trotzdem hat die deutsche Umweltministerin heute eine Studie veröffentlicht, die vorerst nur sehr theoretische Alternativen zu Gorleben nennt. Experten wurden beauftragt, um Fachliteratur und Datenbanken zu durchforsten, um andere untersuchungswerte Orte zu finden. Fast 60 geologische Formationen wurden näher betrachtet, zumeist Salz-, Gneis- oder Granitformationen. Als Ergebnis nennt die Studie 9 Gebiete, die untersuchungswert wären. Einige davon pikanterweise ebenfalls in oder bei Niedersachsen, einige in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, eine in Mecklenburg-Vorpommern und eine Formation in Bayern, in der Nähe von Deggendorf im Bayerischen Kristallin, nämlich dem Fichtelgebirge, dem nördlichen Oberpfälzerwald und der Region Salzburg. Ein denkbares atomares Endlager also in der Nähe Österreichs? Als eine von insgesamt 9 Alternativen zu Gorleben? Nein, das sei alles wirklich nur Theorie, sagt Angela Merkel. Diese Formationen seien theoretisch untersuchungswürdig, wurden aber noch nicht untersucht und sie werden auch nicht untersucht, solange in Gorleben nicht geologische Hindernisse auftreten. Warum dann diese Studie, wurde Frau Merkel heute Vormittag in einer Pressekonferenz gefragt.
Ich bin verpflichtet, und das entspricht auch meiner Einstellung, den Erkundungsarbeiten in Gorleben ergebnisoffen zuzuschauen. Ich kann nicht politisch bestimmen, ob ein Salzstock geeignet ist. Und ich sehe keine, oder die Arbeiten werden fortgesetzt in Gorleben. Und sollte sich eine Eignung herausstellen, werde ich das mit Interesse und Zustimmung zur Kenntnis nehmen. Und weil ich das Ergebnis nicht kenne, fühle ich mich eben auch verpflichtet, oder haben sich meine Vorgänger verpflichtet gefühlt, so eine Untersuchung in Auftrag zu geben.
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass es keinen Grund gebe, nach Ersatzstandorten zu suchen, betonte die deutsche Umweltministerin abschließend.
Aber noch keine endgültige Entscheidung über den Endzweck von Gorleben.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen. Redakteur am Mikrofon, Martin Zagatta.
Über Erfolg oder Misserfolg des deutschen Einigungsvertrages, der heute vor 5 Jahren unterzeichnet wurde, wollen wir um 7:15 mit dem PDS-Vorsitzenden Lothar Bisky sprechen. Ansonsten die Themen bis 6. Das deutsch-niederländische Corps, das gestern Abend ins Leben gerufen wurde, Berichte aus Forschung und von der New Yorker Börse und ein Blick nach Nordirland, wo der Waffenstillstand nun genau ein Jahr hält. Uhr, 11:07. Auf den Tag genau vor 5 Jahren ist es jetzt her, dass der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR unterschrieben wurde. Nach 7-wöchigen Verhandlungen war damals der Vertrag geschlossen worden, der die Vereinigung regelte, eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat, von der Hauptstadtfrage, vom Eigentumsrecht bis hin zur Abtreibungsproblematik oder dem Verbleib der Stasi-Akten. Lothar Bisky ist jetzt am Telefon, der Vorsitzende der PDS, in der ja nicht wenige Ostdeutsche so etwas wie ihr politisches Sprachrohr sehen. Herr Bisky, wie beurteilen Sie das heute? Alles in allem, hat sich der Einheitsvertrag bewährt oder nicht?
Das ist relativ schwer zu sagen. Also zunächst einmal hat er sich in einem bewährt, die Einheit ist da. Und das wird ja von den meisten, ich würde sagen den überwiegenden Teil aller Ostdeutschen, auch sehr geschätzt. Übrigens auch von mir. Und niemand will diese Einheit wieder aufgeben. Nur, der Vertrag hat natürlich einige Regelungen gehabt, die auch zu großen Problemen geführt haben. Besonders diese Regelung Rückgabe vor Entschädigung oder auch die Treuhandregelung, die da hieß, ich will es mal verkürzen, privatisieren um fast jeden Preis anstelle von sanieren. Dadurch sind eine Reihe von Problemen hier entstanden, die langfristig wirken, sodass der Vertrag durchaus nicht dazu geführt hat, dass man sich besser verträgt. Und einige der Auswirkungen von Fehl- Entscheidungen in diesem Vertrag haben sehr, sehr langfristige Folgen. Das merkt man immer wieder, das zeigen ja auch eine Reihe von soziologischen Untersuchungen. Insofern würde ich sagen, dass dieser Einigungsvertrag durchaus sehr widersprüchlich gewirkt hat und auch bei einigen Gruppen besonderer Art hier in Ostdeutschland doch nach wie vor zu viel Frust geführt hat.
Ihre Partei lebt ja, so hat man zumindest den Eindruck, von diesem Frust vieler Menschen im Osten Deutschlands. Aber wo sehen Sie denn die Vorteile? Was hat sich denn mit dem Einheitsvertrag vielleicht auch verbessert? Gibt es da große Verdienste oder gibt es die aus Ihrer Sicht gar nicht?
Die DDR ist an ihren eigenen Fehlern zerbrochen, vorwiegend an ihren eigenen Fehlern jedenfalls. Es war klar, mangelnde Wirtschaftlichkeit und auch keine entsprechenden demokratischen Rechte. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht weiter ausführen. Und da war es für viele doch der Wunsch, und das ja auch erreicht, sie wollten eine harte Währung, sie wollten reisen können. Und ich denke, es will auch keiner auf die doch umfangreich gewährten individuellen Freiheiten verzichten. Das hat sich eindeutig positiv aufgebaut. Gewirkt. Viele sind gereist, viele haben die, sagen wir mal, zivilgesellschaftlichen Fortschritt der Bundesrepublik inzwischen schätzen gelernt. Und es ist ja ganz interessant, das hat eine Ende-Untersuchung jetzt gezeigt, besonders PDS-Wähler sind...
Die Beamten.
Wie?
Die Beamten.
Ja, ein Teil der Beamten, ja. Das wundert mich gar nicht mal so, das habe ich ja immer gewusst. Nur, ich meine, die von Grundgesetz verteidigen, ja, das hat ja eine Hamlet-Untersuchung vom letzten Wochenende gezeigt, dass die PDS-Wähler am stärksten vertreten. Also es gibt eine Reihe von Dingen, wo ich sagen würde, damit sind viele zufrieden, auch aus unserem Wählerbereichen, auch in der Mitgliedschaft. Es ist nur bedauerlich, dass einige Fehler, die erkennbar waren, nicht beseitigt wurden, und es ist auch bedauerlich, dass einige Sachen bis heute anhalten, woran wo sich hier dann das Gefühl breit macht, die Einheit wird auch dazu genutzt, um bestimmte Menschen erneut auszugrenzen.
Sie sagen, besonders PDS-Wähler stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Da gibt es ja bei manchen im Verfassungsschutz aber auch ganz andere Ansichten und Zweifel. Aber Herr Gysi, wenn die Einheit Deutschlands problemloser verlaufen wäre, wenn sich Ost und West schon noch näher gekommen wären, würde dann Ihre Partei überhaupt noch existieren?
Ja, ich denke, das gibt es übrigens in allen westeuropäischen Ländern gibt es eine Linke. Und daran ist ja nicht zu rütteln. In Italien ist das normal, in Spanien, in Frankreich. Und in Deutschland gibt es eben auch eine Linke.
Aber Sie sind noch nicht in erster Linie eine linke Partei bisher, sondern eine Regionalpartei.
Das ist wohl wahr, weil man uns hier kennt, also die Leute, die PDS-Politik betreiben, aber auch die Mitgliedschaft ist hier ja bekannt. Und die Erfahrung lehrt die Leute, dass also eine gewisse Stigmatisierung der PDS, die hier stattgefunden hat, der Wahrheit nicht entspricht. Und deshalb wählen sie uns. Ich denke, dass die PDS weder bisher auf diesen Frust alleine aufbauen konnte, noch alleine aufbauen können wird. Denn das ist keine Grundlage für Politik. Wir haben deshalb ja auch wirtschaftspolitische Konzepte. Wir haben eine ganze Reihe von Vorstellungen in wichtigen Politikbereichen. Und deshalb werden wir vor allem gewählt.
Aber wenn man auf Einheit schaut und vielleicht auch auf Trennen, das in diesen Tagen, sind da nicht die Stasi-Vorwürfe gegen führende Vertreter Ihrer Partei immer noch etwas, was auch auf politischer Ebene, ich sage das mal vorsichtig, trennend wirkt, weil eben Ihre politischen Gegner deshalb auch gar nichts mit Ihnen zu tun haben wollen?
Die politischen Gegner werden auch mit anderen, werden auch wenn diese Vorwürfe nicht wären, nichts mit uns zu tun haben wollen, ist so mein Eindruck. Ich würde da immer nur sagen, man muss genau prüfen, was war. Nicht einfach zu sagen, da war ein Stasi-Kontakt und deshalb ist dieser Mensch für ewig von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ich will sehen und wissen, was war, und dann fällt eine Entscheidung. Das ist ja bei uns auch üblich, zum Beispiel, wenn sich einer aufstellt für eine bestimmte Wahl, Bundestagswahl oder auch in der Kommune, wird offen die politische Biografie debattiert, auch möglicherweise vorhandene Kontakte zur Staatssicherheit, und dann fällt eine Entscheidung. Ich halte es für falsch, wenn grundsätzlich sozusagen jemand, der überhaupt Kontakte hatte, ausgeschlossen wird, und zwar für immer. Wir müssen bedenken, wir haben 5 Jahre deutsche Einheit, 5 Jahre lang hatten auch Menschen Zeit zu lernen, sich kritisch mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das haben wir in der PDS gemacht. Wir wurden teilweise auch äußerlich dazu gezwungen, das ist völlig richtig, will ich gar nicht abstreiten. Nur 5 Jahre danach sollte man sich tatsächlich ganz genau ansehen, was hat der Mensch denn wirklich getan? Erst dann kann man entscheiden, welche Rolle er in der Öffentlichkeit spielen kann. Und irgendwann sollte man auch nicht nur in Bezug auf Staatssicherheitskontakte, sondern auch ehemalige Funktionäre, irgendwann sollte man 5 Jahre nach der deutschen Einheit auch mal sagen, vielleicht haben diese Menschen auch was gelernt, auch aus ihren eigenen Fehlern. Und dann sollte man sie nicht für immer ausscheiden aus dem öffentlichen Leben.
Das war Lothar Bisky, der Vorsitzende der PDS. Schönen Dank für das Gespräch. 6:57 wird es gleich, 7:03.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen. Redakteur am Mikrofon Dirk Müller.
Sieben Uhr fünfzehn, noch einmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Stunde der Informationen am Morgen. Zunächst ein Blick auf die Themen, die noch verbleiben bis 9 Uhr. Ist der Solidaritätszuschlag bis ins nächste Jahrtausend notwendig? Dazu gleich Fragen an den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seite. Gleich 7:17. Die Bereitschaft der Bürger in Westdeutschland, den Bürgern in Ostdeutschland wirtschaftlich unter die Arme zu greifen, kommt finanziell vor allem da zum Ausdruck, wo es schwarz auf weiß jeden Monat auf der Gehaltsabrechnung nachzulesen ist, beim sogenannten Solidaritätszuschlag, derzeit 7,5% der Lohn- und Einkommenssteuer. Die FDP drängt seit langem darauf, den Zuschlag so schnell wie möglich wieder abzuschaffen, spätestens jedoch bis 1998. Auch Bundesfinanzminister Weigel hat gestern noch einmal betont, dass die Solidarsteuer in 3 Jahren zumindest deutlich verringert werden soll. In Ostdeutschland jedoch regt sich Widerstand, bei den unionsgeführten Ländern wie auch bei denen, die von Sozialdemokraten regiert werden. Damit begrüße ich am Telefon den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seite. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Seite, der sächsische Wirtschaftsminister Schommer, CDU, hat gefordert, man müsse der Bevölkerung endlich reinen Wein einschenken, dass der Zuschlag mindestens 10 Jahre weiterlaufen müsse. Was halten Sie davon?
Nicht nur die Menschen in Westdeutschland sehen an jedem Monat schwarz auf weiß, wie sie wirtschaftlich die Menschen im Osten unter die Arme greifen, sondern die Ostdeutschen sehen das auf ihrem Lohnstreifen genauso, weil sie nämlich genau den Solidaritätszuschlag in Höhe von 7,5% zahlen. Dies ist also im Westen oftmals nicht bekannt. Klar ist, dass der Solidaritätszuschlag eingerichtet worden ist, um den Erblastenfonds der ehemaligen DDR von 300 Milliarden D-Mark zu tilgen. Das haben wir in den Solidarpakt-Verhandlungen so verabredet, damit der Bund in der Lage ist, die großen Transferleistungen Richtung Osten überhaupt zu leisten. Im Grunde genommen wird hier eine neue Neiddiskussion aufgemacht. Im Westen glaubt man, die Einheit Deutschlands ist auch wirtschaftlich schon vollzogen im Osten. Dies ist nicht so. Wir haben die erste Etappe von 5 Jahren erfolgreich hinter uns gelassen. Und jetzt kommt es darauf an, die wirtschaftliche Entwicklung zu konsolidieren. Und das wird mindestens noch einmal 5 Jahre dauern und es wird erhebliche Mittel kosten, damit wir dieses erreichen.
Also wie lange brauchen Sie den Zuschlag noch?
Ich spekuliere nicht darüber, sondern ich sage, wir brauchen ihn, solange er nötig ist, bis wir unser eigenes Steueraufkommen so entwickelt haben, derzeit erst 25% unseres Haushaltes. Wir wollen doch nicht mehr haben, als unbedingt nötig ist, damit der Aufschwung im Osten sich selber trägt.
Also die geforderten 10 Jahre, die aus Sachsen gekommen sind, sind vollkommen irreal.
Also ich sage für mein Land, und da wird es am längsten dauern. Die gesamte wirtschaftliche Angleichung wird 10, 15, 20 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern dauern. Aber nach 10 Jahren insgesamt, 5 Jahre haben wir erfolgreich hinter uns, werden Sie äußerlich nicht mehr allzu viel sehen. Man muss sehen, wie man in die Zeit kommt. Ich denke, bis zum Jahr 2000 brauchen wir die Hilfen.
Was spricht denn gegen die Abschaffung des Zuschlages 98 konkret?
Also ich spekuliere nicht um das Jahr 98. Der Bund muss sehen, wie er zurande kommt. Ich habe das nochmal gesagt. Im Grunde genommen holt sich der Bund über den Solidaritätszuschlag nur das wieder, was er den Ländern an Transferleistungen zur Verfügung stellt. Aber hier wird eine Diskussion aufgemacht, die dahin läuft, der Osten braucht das Geld gar nicht mehr, weil eben der wirtschaftliche Aufschwung da ist. Aber unsere Produktivität liegt erst bei 50%.
Wo gibt es noch Probleme?
Die Probleme liegen, dass unsere Betriebe sich zwar erfolgreich privatisiert haben, aber dass sie jetzt in den nächsten 5 Jahren den Markttest bestehen müssen. Markttest, das heißt auch Erhalt von den neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Wenn wir dies nicht haben und unsere Betriebe den Markttest nicht bestehen, werden wir einen wesentlich höheren Bedarf im sogenannten zweiten Arbeitsmarkt haben. Mehr AWM und so weiter, und das wollen wir nicht.
Sie sagen also Produktivität, Herr Seite, unter anderem auch das Problem der Arbeitsplätze, Infrastruktur ein weiteres Problem. Das heißt also Beibehaltung des Solidaritätszuschlages, wie lange auch immer. Das heißt aber auch, dass die blühenden Landschaften, von denen Bundeskanzler Kohl jüngst wieder gesprochen hat, just an diesem Wochenende, eine Chimäre ist.
Das ist überhaupt keine Chimäre. Kommen Sie hier in die Länder, in die neuen Bundesländer, da werden Sie sehen, wie der Aufschwung greift, wie die Infrastruktur entwickelt ist, wie die Häuser saniert werden. Der Aufbau, der Aufschwung ist sichtbar. Nun aber, ich sage, das ist noch kein selbsttragender Aufschwung und deshalb wird dieser ganze Komplex insgesamt ungefähr 10 Jahre dauern. Ich rechne also weitere 5 Jahre mit teilweise zurückgefahrenem Solidaritätszuschlag, um uns zu helfen.
Was ist denn am Solidaritätszuschlag jetzt speziell so wichtig? Warum können die ostdeutschen Länder darauf nicht verzichten? Schließlich macht der Zuschlag ja nur rund ein Viertel der Finanzhilfen für die neuen Länder aus.
Was macht ungefähr 30 Milliarden D-Mark aus? Damit wird also versucht, den Erblastenfonds von 300 Milliarden D-Mark zu tilgen. Wenn der Bund natürlich, und es ihm wirtschaftlich besser geht, dies aus dem laufenden Bundeshaushalt tun kann, habe ich nichts dagegen. Aber das kann nicht bedeuten, dass die Transferleistungen von ungefähr 120 bis 130 Milliarden D-Mark pro Jahr eingestellt werden, kurzfristig. Die Länder sitzen hier in einem Boot, die ostdeutschen Länder, weil wir genau wissen, dass die Solidarpaktverhandlungen im Länderfinanzausgleich so angelegt waren, dass wir die Hilfe weiter brauchen. Ansonsten wird dieser Aufschwung nicht anhalten.
Das heißt, es gibt im Grunde keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Bonn und den Hauptstädten in den neuen Ländern?
Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten. Zumindest tun sie sich jetzt in Bonn auf zwischen den Koalitionsparteien. Aber die ostdeutschen Länder stehen hier in einer Linie und sagen, wir brauchen weiter Transferleistungen, ob über den Solidaritätszuschlag oder direkt aus dem Bundeshaushalt.
Das war der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seite, CDU. Vielen Dank für das Gespräch und
danke. Auf
Wiederhören nach Schwerin. 7.24 Uhr ist es gleich.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 175. Ende Juli hat der Westdeutsche Rundfunk an einem Sonntagvormittag kurz vor dem Mittagessen eine halbe Stunde lang Ausschnitte aus einer Tonbandaufnahme von einer Diskussion über die Entstehung der deutschen Nation gesendet. Diese Diskussion hat Herr Krome geleitet. Er hat Geschichte studiert. Er hat mit 2 Professoren diskutiert. Professor Brühl war Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Gießen. Er hat ein Buch über Deutschland und Frankreich geschrieben, das 1990 in Köln erschienen ist. In diesem Buch hat er darauf hingewiesen, dass es zunächst keine Deutschen gegeben hat, sondern Franken und dass Karl der Große Fränkisch gesprochen hat. Die Franken haben sich dann allmählich aufgespalten in die Ostfranken und die Westfranken, aus denen dann die Deutschen und die Franzosen hervorgegangen sind. Aber er meint, dass sich das Gefühl der Eigenständigkeit in Deutschland und Frankreich erst recht spät entwickelt hat. Als Professor Brühl von Heinrich dem IV. Spricht, kommt es zu einem Missverständnis und dieses Missverständnis wird auch gesendet, weil es zu schwierig war, es aus der Tonbandaufnahme für die Sendung herauszuschneiden. Der Diskussionsleiter denkt, Professor Brühl meint Heinrich den IV. Von Deutschland, den Kaiser, der 1077 nach Canossa gezogen ist, um den Papst zu bitten, ihn wieder in die Kirche aufzunehmen, obwohl Professor Brühl gesagt hat, dass er vom Ende des 16. Jahrhunderts spricht. Er meint Heinrich den IV. Von Frankreich, der sich gewünscht hatte, jede französische Familie möchte sich sonntags zum Mittagessen ein Huhn im Topf leisten können. Dieser Heinrich der IV. Wollte, dass alle, die Französisch sprechen, zu seinem Königreich gehören. Professor Schneidmüller ist Professor für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Bamberg. Er sagt, das deutsche Volk hat sich lange nach Karl dem Großen erst allmählich entwickelt. Die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen, unter denen die Menschen lebten, haben das Gefühl geschaffen, dass sie zu einem Volk gehören. Professor Brühl ist auch der Meinung, dass nicht das Volk den Staat geschaffen hat, sondern der Staat das Volk. Er weist auch darauf hin, dass es bis 1871 nur römische Kaiser und ab 1804 österreichische Kaiser gegeben hat, aber keine deutschen Kaiser, und dass Wilhelm I. der erste deutsche Kaiser war. Im Ostfränkischen Reich gab es die germanischen Stämme, aber Professor Brühl meint, im 12. Jahrhundert kann man noch nicht von Stämmen sprechen, denn die Franken, die Sachsen und die Bayern empfanden sich damals noch als Völker mit einem eigenen Recht und einer eigenen Verfassung. Diese Völker kämpften gegeneinander, obwohl sie in einem Reich vereint waren. Das war das Römische Reich. Und erst im 15. Jahrhundert spricht man vom Römischen Reich deutscher Nation. Professor Schneidmüller denkt, es gibt kein Recht der Nationen auf einen bestimmten Lebensraum. Er meint, dass auch in Zukunft neue Nationen entstehen können. Professor Brühl hält Patriotismus für etwas sehr Gutes. Aber aus der Vaterlandsliebe darf kein Nationalismus werden, und Nationalismus hat es auch in Frankreich gegeben. Man kann nicht sagen, die Franzosen wären bessere Europäer als die Deutschen. Er meint, dass auch die Deutschen auf ihre eigene Tradition stolz sein können und weist darauf hin, dass die Franzosen viel mehr Kriege geführt haben als die Deutschen. Ohne Vaterlandsliebe gibt es seiner Meinung nach kein gutes Zusammenleben der Nationen. Minderwertigkeitsgefühle eines Volkes erschweren die guten Beziehungen zu den anderen Völkern. Für ihn ist die Verbundenheit zum eigenen Volk sehr wichtig. Gefährlich ist nur der Nationalismus, wie er sich im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt hat. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 175. Danke.